Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo lieber Raffi.
Hello.
Ich wünsche dir einen schönen dritten Advent.
Dankeschön.
Wundert euch nicht, dass Raffi heute sehr nasal klingt. Ich kann euch versprechen, er ist es.
Meine Nebenhöhlen sind zu, Leute.
Das ist ein Special Effekt heute. Aber Raffi muss ja heute auch nicht so viel erzählen.
Ja, hoffentlich nicht, also nee.
Du musst ein bisschen mitdiskutieren, aber ich versuche dich zu schonen.
Gut.
Apropos dritter Advent, ihr wundert euch bestimmt, warum nicht so oft Folgen kommen oder warum nicht mehr im Zwei-Wochen-Rhythmus die Folgen kommen, sondern meist im Drei-Wochen-Rhythmus. Ich habe einfach so ein bisschen gemerkt, dass ich es nicht immer schaffe, alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen, weil, wie gesagt, wir haben ja noch einen Hauptjob und ich schreibe ja immer die Fälle als Geschichten quasi und da kommen schon mal so 10, 15 Seiten zusammen und dann ist es immer, als ob man noch irgendwie eine Hausarbeit schreiben will und ich will auch irgendwie nicht so, dass mir der Spaß dabei verloren geht. Und deswegen, wird es vielleicht manchmal darauf hinauslaufen, dass ihr im Drei-Wochen-Rhythmus eine Folge kriegt, aber dann eine lange. Ich denke, das ist vertretbar, oder?
Ich hoffe es.
Ja,
ihr müsst. Wünsche es mir und genehmige es.
Ihr müsst auf jeden Fall bei uns bleiben. Ihr habt keine Wahl. Kurzer Outfit-Check, Raffi?
Ich sehe normal aus. Du hast eine Wollmütze an, meinen Bademantel, eine Decke, deine alten Gammelschluppen.
Ja, ich muss mir gleich
und ein Kissen im Rücken.
Und ein Kissen im Rücken. Ich muss mir gleich am Weihnachtsmarkt mal neue Hausschuhe kaufen. Die sind schon, ich sag mal so, wenn man dran riechen würde, lass es einfach sein. Ich riech besser nicht dran. Erinnerst du dich noch an meine Eulenschluppen?
Oh ja.
Ich hatte mal von Hogwarts.
Schreckstrich Schafe.
Ich hatte mal von Hogwarts so die Hedwig-Eule als Hausschuh. Und was war nochmal das Gelbe da dran?
Das ist eine gute Frage, ich weiß gar nicht mehr.
Der Schnabel. Ja, und du hast immer gesagt, das sieht aus wie ein Schaf mit gelben Zähnen.
Mein Bruder hat das gesagt.
Die waren auch immer richtig eklig. Kennt ihr das, wenn man mit so Schuhen putzt? Ich finde, wenn man Schuhe zum Putzen anzieht, dann stinken die immer noch abartiger. Das ist ein bisschen eklig, was ich hier gerade erzähle. Gut. Hören wir auf damit, gehen wir zu True Crime rüber. Wir gehen nach Großbritannien heute. Und ich habe heute einen Fall über häusliche Gewalt an Männern für euch mit dabei. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn ihr Bilder zu dem Fall sehen wollt oder auch die Infos zu den Quellen haben wollt, dann geht einfach in die Shownotes und da findet ihr alles. Übrigens auch die Doku zu dem Fall, die ich mir für die ganze Recherche angeguckt habe. Hier, das ist, wo ich verbrannt wurde, sagt Alex leise in die Kamera und zieht sein T-Shirt etwas hoch. Ganz klar zu erkennen sind die kreisrunden Verbrennungen auf seinem Rücken. Meine Narben erzählen eine Geschichte. Als die Polizei mich rettete, sagten sie mir, dass ich nur noch 10 Tage vom Tod entfernt war. Ich liebte Jordan und es dauerte eine lange Zeit, bis ich sagen konnte, dass sie mich missbrauchte. Warum ich nicht weggegangen bin, warum ich nicht Schluss gemacht habe, haben sie mich gefragt. Doch so einfach ist das nicht. Es ist alles so kompliziert, erklärt Alex Giel. Jeden Tag verstehe er mehr, warum er so lange die schlimmsten Qualen erlebte und trotzdem bei seiner Freundin namens Jordan blieb. Im Juni 2017 werden all die schrecklichen Taten der 1995 geborenen Jordan Worth ans Tageslicht kommen. In diesen Tagen befindet sie sich in der Untersuchungshaft und wird verdächtigt, ihren Freund Alex mit dem freundlichen Gesicht, der schwarzen eckigen Brille und den blonden Haaren jahrelang missbraucht und gequält zu haben. Auch Alex, zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt, wird von der Bedfordshire Police rücksichtsvoll am Sonntag, den 11. Juni 2017 angehört. Und vor allem wird ihm zugehört. Auf einer kleinen Couch sitzt Alex abgemagert. Die Arme verlieren sich in seinem weiten T-Shirt, das Gesicht ist voller Schnitte und der rechte Arm ist in eine Gipsbandage gelegt. Alexander Jared Skeel wurde am 17. August 1995 als Frühchen geboren. Sein Start in die große und laute Welt war holprig. Er wog nur 2 Pfund, musste schon als Säugling mehrere Operationen durchstehen und verbrachte die erste Zeit seines Lebens auf der Intensivstation. Doch da war jemand an seiner Seite. Alex kam nicht alleine auf die Welt. Sein Zwillingsbruder Luke wurde am 17. August auch ein neuer Erdenbürger von Stuart B. im Norden von Bedford in Großbritannien. Die beiden Jungen wurden in einer liebevollen Familie aufgezogen. In jeder freien Minute spielte Alex Fußball und kickte den Ball über grüne Rasen. Auch als junger Heranwachsender blieb die Liebe zu dem Sport. Die Mädels, die interessierten ihn sowieso noch nicht so wirklich. Doch das sollte sich schnell ändern, als er Jordan über den Weg lief. 3. Juni 2012. Ein guter Freund von Alex hatte ihn heute Abend eingeladen, eine Aufführung im College anzusehen, bei dem sein Freund mitspielte. Auch Jordan war Gast dieser Veranstaltung und die beiden kamen schnell miteinander ins Gespräch. Ein bisschen überrascht war Alex, denn normalerweise hatten die Mädchen kein Interesse an ihm. Ich fühlte mich richtig cool, sagt Alex später in der BBC-Documentary namens I Survived. Es war schön, wenn die Leute mich fragten, was ich am Wochenende gemacht habe und ich erzählen konnte, dass ich mit Jordan abgehangen habe. Sie war sehr liebevoll, selbstbewusst und kümmernd. Sie zeigte ein ehrliches Interesse an mir. Zurück in den Vernehmungsraum oder eher in die Zukunft, ins Jahr 2017, in den Vernehmungsraum. Wo ist Alex nun? Fragt Jordan die Ermittlerin, die ihr gegenüber vom Tisch sitzt, in einer fast kindischen hohen Stimme. Ich will nur alles klären können, sagt sie. Ihr beide seid noch ziemlich jung. Kann das sein? Fragt die Ermittlerin Jordan. Ja, sagt sie. Ich bin 21 und Alex 22. Also, sag mir nochmal genau, was passiert ist, Jordan. Jordan macht eine Handbewegung und sagt, ich habe das Messer so festgehalten. Ich wollte nur, dass er ins Haus kommt. Erzähl mir etwas über das Messer, spricht die Ermittlerin. Es war so ein großes, so eins aus der Küche. Ich glaube, es war ein Brotmesser. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Wie weit glaubst du, ist es hineingegangen, Jordan? Ich glaube nicht, dass es weit reingegangen ist, aber da war schon eine Menge Blut. Parker, Alex' bester Freund, erinnert sich daran, als er Jordan das erste Mal auf einer Hausparty kennenlernte. Wir haben getrunken, laut Bastille-Lieder vom Dach gesungen und sie schien wirklich cool zu sein. Sie integrierte sich schnell in die Gruppe der Freunde. Das Gleiche bestätigte Carly, eine Freundin von Alex, die Jordan eher als schüchtern und zurückhaltend beschreibt. Jeder liebte sie, jeder dachte, sie wäre toll. Und Alex war unfassbar verrückt nach ihr und verliebt bis über beide Ohren. Geraldine, Alex' Mutter, erinnert sich, dass sie Jordan etwas tricky fand. Sie hatte das Gefühl, dass sie ein Problem damit hatte, dass Alex so ein enges Verhältnis zu seiner Familie hatte. Und dann begann alles ganz schleichend. Zuerst begann Jordan die Kleiderwahl von Alex zu kritisieren. Grau steht dir nicht. Oder deine Haare sehen nicht so gut aus. Ich mag deine Schuhe nicht. Du sollst andere anziehen. Doch Alex wollte Jordan beeindrucken. Und so nahm er sich die Kommentare von Jordan nicht zu Herzen und wechselte seine Kleidung. Je länger die beiden zusammen waren, desto mehr testete Jordan aus. Geraldine, Alex' Mutter, erinnert sich, dass Jordan, als sie gemeinsam das Musical Lion King in London besuchten, einfach abhaute und sie die Jugendliche die ganze Nacht suchten, die nicht ans Handy ging. Als sie im Hotelzimmer ankamen, saß Jordan dort kichernd, die es sehr genoss, dass alle sich um sie Sorgen gemacht hatten. Am 17. August 2012 feiert Alex schließlich seinen 18. Geburtstag. Eine ziemlich fette Party. Geraldine war so stolz auf Luke und Alex und organisierte alles für den Tag. Also sein Zwillingsbruder hat ja auch mit ihm Geburtstag. Doch der Abend verlief nicht, wie alle sich die Party vorgestellt hatten. Aus einer Ecke war im weiteren Verlauf des Abends Geschrei zu hören. Es war Jordan, die sich mit der Tochter einer befreundeten Mutter von Geraldine stritt. Jordan sagte, wenn sie hier ist, werde ich gehen. Das Mädchen war öfters zu Besuch und Jordan war brennend eifersüchtig auf sie. Sie begann, auf die 15-Jährige loszugehen und sie zu beleidigen. Die Musik stoppte. Alex, der seine Party versinken sah, begann zu weinen, hin und her gerissen von Jordan und seinem großen Tag. Hunderte Leute schauten zu, wie Jordan es zu ihrem Tag machte. Parker nahm seinen Freund zur Seite, als sich der Streit runtergekocht hatte. Alex, ich glaube, du musst sie verlassen. Du merkst doch, sie ist verrückt. Sie tut dir nicht gut. Doch Alex versucht, sie zu schützen, bleibt weiter mit ihr zusammen. Doch nach wenigen Tagen nach der Feier kommt es zu immer mehr Streitigkeiten zwischen den beiden. Bei einem der Konflikte zerstört Jordan Alex' SIM-Karte. Und da fiel es Alex wie Schuppen von den Augen. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Ich glaube, ich kann nicht mit ihr zusammen sein. Sie scheint nicht die Richtige für mich zu sein. Das mache ich nicht mit. Ich bin fertig mit ihr. Und Alex macht wirklich Schluss. Parker erinnert sich, dass es sich toll anfühlte, da auch Alex wieder mehr mit ihm unternehmen konnte und wollte. Und die Freunde ihn wieder an seiner Seite hatten. Und so vergehen einige Wochen. Stille. Keine Nachricht, keine SMS von Jordan. Doch dann kam sie zurück. Und zwar mit einer überraschenden Nachricht. Zuerst erzählt sie Geraldine, Alex' Mutter, davon. Jordan erwartet ein Kind. Der Vater Alex. Geraldine, die glaubt, dass Jordan wieder um Aufmerksamkeit buhlt, drängt sie dazu, einen Test in ihrem Haus zu machen. Und siehe da, Jordan lügt nicht. Und der zweite Strich erscheint auf dem dünnen Papierstreifen. Geraldine erinnert sich, dass sie ihrem Sohn sagte, dass er nicht mit ihr zusammen sein muss, aber er ihr wenigstens und dem Kind beistehen sollte. Doch so schnell wie Jordan auftauchte, so schnell tauchte sie auch wieder ab. 1,5 Jahre, keine Nachricht, kein SMS, kein spontanes Vorbeikommen. Und plötzlich klingelt Geraldines Handy. Bist du bereit, deinen Enkelsohn kennenzulernen? Und so lernt Geraldine den am 19. Mai 2014 geborenen Thomas J., der auch von allen TJ genannt wird, 1,5 Jahre später kennen. Als sie TJ das erste Mal sieht, fühlt es sich wie eine Zeitreise an. Es ist, als ob ihr Alex in dem kleinen Kindersitz schlafen würde. Er kommt ganz nach seinem Papa. Wir alle gaben ihr den Vorteil, eine Mutter zu sein. Geraldine bot ihr an, als Nanny aufzupassen. Sie konnte ihrem eigenen Enkelsohn nicht die Türe verschließen. Und irgendwie spürte Geraldine, dass Jordan sich verändert habe. Vielleicht war es die neue Rolle als Mutter, die sie zur Vernunft gebracht hatte. Schließlich wird organisiert, dass Alex seinen Sohn sehen kann. Doch das wollte er nur unter einer Bedingung. Er will Jordan nicht sehen, obwohl sie ein Kind mit ihm erwartet hatte und sie ihm TJ so lange vorenthalten hatte. Alex wusste, dass er dieses erste Treffen nur mit einer Person überstehen würde. Seinem Opa, den er über alles liebte. Als Alex TJ das erste Mal sieht, liegt der kleine blonde Junge auf einer Spieldecke und quietscht fröhlich. Sofort verliebt sich Alex in seinen Sohn. All der Hass, der Groll, weggeflogen, wenn er in die hellblauen Augen des kleinen Jungs sieht. Und so schlägt die Familie vor, dass Jordan bei der Skill-Familie leben kann und sie das Familienleben leben können, allerdings ohne, dass Alex und Jordan miteinander zusammen sind. Parker, Alex' Freund, erinnert sich daran, dass er dachte, das ist viel zu schön, um wahr zu sein, so gut wie alles läuft. Und schon bald sollten seine Gedanken realistische Gestalt annehmen. Nur kurze Zeit später. Blaues Herz, Facebook, Jordan Worth und Alex Giel in einer Beziehung. Kurzes Glück, Hoffnung der Familie und dann die nächste Aktion. Jordan trifft auf der Straße auf das Mädchen, mit dem sie sich auf Alex' Geburtstagsparty angelegt hatte. Obwohl das Mädchen nichts tut, beleidigt Jordan sie grundlos. Geraldine bekommt Wind von Jordans Mobbing-Attacken und stellt sie zur Rede. Jordan packt daraufhin ihre Sachen und auch TJs, stellt sich vor Alex und sagt, dass sie auszieht. Er müsse sich nun entscheiden, seine Mutter oder sie und ihr Sohn. Für Alex ist die Sache klar. Er kann nicht ohne TJ bleiben. Ein Leben ohne ihn ist unvorstellbar. Doch mit dieser Entscheidung beginnt die schlimmste Zeit seines eigenen Lebens. Im Mai 2015 ziehen Alex und Jordan in Jordans Elternhaus. Ich war glücklich und ich dachte, ich bin da für meinen Sohn und wir werden endlich eine kleine glückliche Familie. Doch auch wie beim letzten Mal ist das Glück nicht von langer Dauer. Und es sind erst kaum bemerkbare Dinge, die sich verändern. Hier eine kritische Stimme zu Alex' Aussehen, da eine eifersüchtige Bemerkung von Jordan. Von Zeit zu Zeit werden Jordans Anschuldigungen heftiger. Jordan ist der festen Überzeugung, dass Alex sie während der Zeit der Schwangerschaft mit TJ betrogen habe und das, obwohl die beiden während dieser Zeit nicht mal zusammen waren. Hast du jemals mit diesem Mädchen geredet? Hast du dich jemals mit dieser Frau getroffen? Doch egal, wie oft Alex die Wahrheit sagt, es wirkt fast so, als wolle Jordan es einfach hören, um irgendeinen Grund für ihre zahllosen Beleidigungen zu haben. Doch bei Worten soll es nicht bleiben. Jordan besteht darauf, dass Alex ein neues Handy inklusive einer neuen Handynummer bekommt. Auch die PlayStation, mit der Alex Kontakt zu seinen Freunden hatte, wurde aus dem Haus verbannt. Zu dieser Zeit hatte weder Alex Familie noch seine Freunde Kontakt zu ihm. Geraldine versuchte immer wieder Kontakt aufzunehmen. Eines Abends schrieb sie ihm: "Ich liebe dich, Alex. Deine Mom." Doch als Nachricht wurde ein "Ich hasse dich, bleib mir fern" zurückgesendet. "Ich trauerte um ihn", erinnert sich Geraldine. "Ich hatte die schrecklichsten Albträume zu dieser Zeit. Ich träumte oft davon, als Alex noch ein Baby war." Eines Tages kam Jordan die Treppe hoch, mit gesenktem Blick und schaute. Sie schaute Alex an. "Alex, deine Mom hat sich gemeldet. Es tut mir leid, aber dein Opa ist gestorben." Alex bricht in Tränen aus, sein Großvater, der immer sein Fels in der Brandung war und sein Vorbild gewesen ist. Sofort setzten die Vorwürfe ein. Er konnte sich nicht verabschieden, ihn ein letztes Mal drücken. Wie soll er sich das jemals vergeben? Ein paar Stunden später kommt Jordan erneut auf Alex zu und fragt: "Alex, warum bist du so traurig? Was ist los?" "Jordan, mein Großvater ist tot. Natürlich bin ich traurig. Er war schließlich der wichtigste Mensch in meinem Leben." Mit einem leichten Grinsen auf dem Gesicht sagt Jordan: "Alex, dein Großvater ist nicht tot." Aus offensichtlicher Eifersucht auf Alex Großvater und der Verbindung zwischen ihm und Alex war die Wut darüber so groß, dass Jordan sehen wollte, wie Alex auf diese Nachricht reagieren würde. Alex konnte nicht fassen, was gerade passiert war. Doch die Erleichterung, dass sein Granddad noch lebte, überwog. Im Juli 2016 zogen Alex und Jordan ein Jahr später aus dem Elternhaus Jordans aus und zogen in ein Mehrfamilienhaus in Stewart Bee. Da in den ersten Monaten in dem Haus das Leben perfekt schien und die Eifersuchtsausbrüche von Jordan still lagen, entscheiden sich die beiden, ein weiteres Kind bekommen zu wollen, um ihr Familienglück zu vervollständigen. Nur kurze Zeit später die Nachricht: Jordan und Alex erwarten eine Tochter. Doch der Beginn der zweiten Schwangerschaft steht ganz im Zeichen von Jordans Kontrollwahn. Jordan zwingt Alex dazu, seinen Job aufzugeben, den er so liebte. Schließlich könne er ja auch einfach behaupten, dass er zur Arbeit gehen würde, und in Wirklichkeit würde er sich dann mit anderen Frauen treffen. Doch auch zu Hause bleiben war keine Option, die Jordan für Alex sah. Da sie selbst zur Uni ging, bestand sie darauf, dass Alex jeden Tag wie ein Schoßhündchen mit ihr in die Vorlesungen kommen musste. Auch über seine Finanzen hatte Alex nun keine Kontrolle mehr. Seit einiger Zeit hatte Jordan die Macht über Alex verdientes Geld und sein Erspartes. Nicht mal ein eigenes Portemonnaie durfte Alex besitzen. Parker, Alex' bester Freund, erinnert sich an diese Zeit, in der Alex nur noch als Geist in seiner Erinnerung lebte. "Ich konnte keine Bastille-Lieder hören, ohne sofort an Alex zu denken und in Tränen auszubrechen. Wir fanden eine Facebook-Seite mit Alex' Profil. Allerdings war der Name ein wenig abgeändert, sodass es schwer war, ihn dort zu finden." Als Parker eine Freundschaftsanfrage und eine Nachricht in seinem Messenger sieht, ist die Freude groß. Doch diese ist schnell verflogen, als Parker liest: "Ich hasse dich. Ich bin nie dein Freund gewesen." Doch er ist nicht böse auf Alex, sondern auf diese verrückte Jordan. Ihm ist klar, dass diese Texte nicht von seinem besten Freund stammen können. Im August 2016 erhält auch Gerald, Alex Großvater, eine lang ersehnte Nachricht von seinem Enkel. Er hatte ihm zu seinem Geburtstag einen Bildgruß mit "Happy Birthday, Leeds Fan", seiner Lieblingsfußballmannschaft, dessen Spiele sie oft gemeinsam geguckt haben, gesendet. "Wir vermissen dich, wir lieben dich. In Liebe, dein Opa." Unter Tränen liest Gerald die Antwort: "Don't message me again. Schreib mir nie wieder." "Das hat mich wirklich fertig gemacht", erinnert sich Gerald. Eine von Alex' besten Freundinnen, die an einer Essstörung gelitten hat, erhielt ebenfalls eine Nachricht von Alex' Profil. "Are you still fat?", las sie in dieser Nachricht. Alex' Mutter und seine Tanten erfuhren ebenfalls von Facebook, dass Alex und Jordan nach Stewart Bee gezogen waren. Geraldines Mutterinstinkt sagte ihr, dass sie nach ihrem Kind suchen gehen sollte. Mutter und Schwester suchten gemeinsam nach Alex. "Wir werden dem Ganzen ein Ende setzen und ihn finden." Die beiden fuhren die dunklen Straßen in der Nacht ab und suchten nach Anhaltspunkten auf den Klingelschildern. Doch war es eine Elefantenfigur in einem Fenster, die Alex' Aufenthalt in einem Haus verraten würde. Denn Jordan liebte Elefanten. Hier muss es sein. Sie stiegen aus dem Auto aus und klopften an der Tür. Im Haus brannte das Licht. Doch nach nur kurzer Zeit, nach dem Klopfen im Haus, erloschen die Lichter. Die beiden entschlossen sich, noch ein wenig länger stehen zu bleiben. Sie erkannten im Schein des Kühlschranklichtes die Umrisse ihres Alex. Nun wussten sie wenigstens, wo er war. Langsam schlichen sich die Gedanken in den Kopf, dass Alex vielleicht wirklich nichts mehr mit ihnen zu tun haben möchte. Und sie einfach akzeptieren und warten müssen, bis Alex sich meldet. Währenddessen ist Alex den ständigen Eifersuchtsattacken von Jordan ausgesetzt. Jordan zwingt Alex, Schlaftabletten zu nehmen, damit er zu müde ist, sich mit Mädchen zu treffen. Die Gewalt häuft sich. Mittlerweile vergeht kein Tag, an dem Alex nicht geschlagen oder mit Worten fertig gemacht wird. Alex erinnert sich, dass wenn sie einmal vergessen hatte, ihn zu quälen, sie am nächsten Tag doppelt so hart zurückschlug. Ich weiß nicht, warum er sowas erzählt, sagt Jordan der Ermittlerin bei ihrer Vernehmung. Wenn Alex und Jordan gemeinsam Auto fahren, ist es Alex nicht erlaubt, aus dem Auto zu gucken. Wenn er es doch tut, schlägt Jordan ihm mit einer harten Bürste fest ins Gesicht. Nicht selten bricht dabei ein Zahn heraus. Manchmal, wenn der Zahn nur noch am Fleisch hängt, geht Alex nicht zum Zahnarzt, denn Geld besitzt er nicht. Er ist es gewohnt, sich den Zahn selbst zu ziehen. Jordan berichtet von dieser Praktik bei den Vernehmungen, als erzähle sie das Normalste der Welt. Manchmal, wenn Alex schlief, wachte er blutend am Kopf auf. Immer dann, wenn Jordan ihm mit voller Wucht die Stollen seiner Fußballschuhe ins Gesicht schlug. Jordan schreckte auch nicht vor Schlägen mit einem Hammer zurück. Doch auch das reichte Jordan nicht und sie begann, die Messer herauszuholen und Alex Schnitte hinzuzufügen. Auch die Nahrungsaufnahme von Alex stand unter der Kontrolle von Jordan. Sie ließ mich nur dann essen, wenn sie es mir erlaubte. Schlaf fand für Alex nur auf dem Boden neben dem Bett statt, wie ein Hund. Ich fühlte, dass mein Körper herunterfuhr. Ich war nicht mehr derselbe, erinnert sich Alex. Am 3. Februar 2017 klingelt unerwartet das Handy von Gerald, Alex' Opa. Er traut seinen Augen kaum, als er den Namen seines Enkels auf dem Display leuchten sieht. Alex ist am anderen Ende der Leitung und bittet ihn um Hilfe. Doch genauso schnell legt er auch wieder auf. Gerald macht sich sofort auf den Weg, Alex' Tante im Schlepptau. Am Haus in Stewartby angekommen, gehen wie beim letzten Mal wieder alle Lichter aus. Alex öffnet die Türe und sagt seiner Tante und seinem Großvater, dass sie nun bitte gehen sollen. Doch die beiden bleiben standhaft. Alex, du hast uns angerufen und um Hilfe gebeten. Wir werden nicht gehen. Wir rufen die Polizei. Nach wenigen Minuten ist die örtliche Polizei vor Ort und bittet Alex Tante und Gerald im Auto zu warten. Nach nicht zu langer Zeit kommen die beiden Ermittler zurück und teilen mit, dass sie mit Jordan und Alex geredet haben und sie ausgesagt hätten, dass es beiden gut gehe. Ebenfalls teilen sie mit, dass Alex eine Verletzung am Bein zu haben scheint, da er mit seinem Bein lahmt. Und dann verschwanden die beiden Polizisten in der Nacht. Während Alex' Freunde, die am Wochenende ein Konzert besucht hatten, mit einem leichten Kater von letzter Nacht aufwachten, merkte Alex an einem Morgen einen stechenden, heißen Schmerz seinen Rücken entlanglaufen. Jordan stand über ihm und schüttete kochendes Wasser aus dem Wasserkocher über den nackten Rücken ihres Partners. Es waren die schlimmsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann, erinnert sich Alex. Ich habe nur noch geschrien und gewimmert. Als die Schreie schließlich nachließen, sorgte Jordan dafür, dass nichts an die Außenwelt gelangte. Wenn jemand fragt, was mit deinem Rücken passiert ist, sag einfach, dass die Dusche kaputt war und du es erst gemerkt hast, als du schon drunter gestanden hast. Alex gehorcht. Es bleibt nicht bei einem Vorfall, bei dem Jordan Alex heißes Wasser über den Rücken laufen lässt. Manchmal überrascht sie ihn auch im Schlaf. Und bei anderen Malen hatte sie eine ganz perfide Strategie. Raffi, ich zeig dir jetzt ein Foto. Beschreib mal den ZuhörerInnen, was du siehst.
Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Also man sieht so ein elektrisches Gerät. Mhm. Und das ist so ein weißer Kasten. Mhm. Und da sind so Führungen für die Finger drauf. Also man kann die Hand, legt man so von oben auf den Kasten drauf. Mhm. Und das wird mit so einer Schnalle festgemacht. Mhm. Und die Finger liegen damit an so elektrischen Kontakten an, glaube ich. Mhm. Und unten sieht man so, also am unteren Kante des Ganzen sieht man so eine LED-Leiste. Da steht Lie und Truth am Ende. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass man quasi die Hand da drauf legt und dann kriegt man Fragen gestellt und das Gerät zeigt an, ob das die Wahrheit war oder nicht und gibt einem, wenn es halt nicht die Wahrheit war, Elektroschocks.
Genau, und Jordan hat es halt dafür benutzt, um Alex auszufragen, ob Alex sie irgendwie betrogen hat. Und natürlich, das ist ein Spielgerät, ne? Natürlich, das ist, also ne, auch Lügendetektortest, das ist ja nie immer unbedingt dann die Wahrheit, ne? Also kam auch schon mal raus, dass es eine Lüge ist. Dann hat er aber nicht nur den Elektroschock bekommen, sondern dann halt auch immer mit dem kochenden Wasser. Also hat halt kochendes Wasser über Hand und Arm bekommen. Am 2. Mai 2017 wird die zweite Tochter der beiden geboren. Iris ist der Name des kleinen Mädchens mit den dunkelblauen Kulleraugen. Ich freute mich auf die ersten Tage mit unserer Tochter, erinnert sich Alex. Denn es hätte bedeuten können, dass sie wenigstens für kurze Zeit aufhört, mir das anzutun, was sie mir die ganze Zeit antat. 3 Tage Pause nach der Geburt von Iris, bis Jordan begann, den Vater ihrer Tochter und ihres Sohnes brutal wieder und wieder zu misshandeln. Und dann erinnere ich mich nur noch daran, dass die Polizei vor unserer Tür stand, sagt Alex, und blaue Lichter vor der Tür zu sehen waren. Police Officer Ed Finn erinnert sich noch bis heute an den Tag, als er zum Einsatz gerufen wurde. NachbarInnen hatten Schreie, Poltern und Streiten gehört und aus Sorge die Polizei informiert. Die NachbarInnen hörten, wie eine männliche Stimme rief: Lass mich los, bitte lass mich los, geh weg von mir, hör auf, mir weh zu tun. Ed Finn von der Bedfordshire Police erinnerte sich ebenso an den Moment, als er vor der Türe stand und Jordan schreien hörte. Jordan öffnete die Tür und veränderte ihre Mimik sofort. Sie wirkte wie eine ganz normale junge Frau, erklärt Ed Finn in der Doku von BBC. Oh, gut, dass Sie gekommen sind. Mein Freund Alex, er hat sich selbst verletzt. Die Bodycameras nehmen diverse blutverschmierte Handtücher auf dem Boden auf. Alex wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Er sagt kein Wort. Als Alex vom Krankenwagen abgeholt wird, ist auch dieser Einsatz der Polizei erst einmal vorbei. Ich lag da und das Paracetamol tropfte in meinen Körper. Sie mussten die Verbrennungen auf meinem Körper wegkratzen und wegrubbeln, sodass nur noch rotes und pinkes Fleisch zu sehen war. Eigentlich sollte eine Operation für Alex anstehen. Die GesundheitspflegerInnen wiederum versuchten Alex zu überreden. Bitte bleib hier. Als dieser sich immer noch weigerte, riefen die PflegerInnen den Krankenhaussozialdienst an, der vor seiner Entlassung mit Alex sprechen sollte. Dieser fragte Alex: Denkst du, es ist sicher, wenn du jetzt nach Hause gehst? Ja, antwortete Alex. Obwohl er tief in seinem Inneren wusste, dass nun eventuell der richtige Zeitpunkt gekommen war, die Hilfe anzunehmen. Doch er hatte viel zu viel Angst vor seiner Freundin Jordan. Nur wenige Tage später sieht Ed Finn, der Police Officer vom letzten Mal, einen Anruf in Abwesenheit auf dem Display von Alex auf seinem Diensttelefon. Nur wenige Sekunden hatte es geklingelt. Und Alex legte wieder auf. Sofort entschied Finn, sich Jordan und Alex einen erneuten Besuch abzustatten. Am 10. Juni stand er wieder vor mir, erzählt Alex in die Kamera. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich ließ die Torturen über mich ergehen. Ich wollte Hilfe holen, entschied mich aber dann doch dagegen. Und dann stand er plötzlich vor mir. Ed, mein Retter in der Not. Mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht sagte er mir Hallo. Die Bodycameras nehmen auch hier alles auf. Und Raffi, ich zeig dir jetzt mal 2 Bilder, damit du die Szenen einmal sehen kannst, wie es da in der Wohnung ausgesehen haben muss zu dieser Zeit, ja? Ich zeig dir jetzt mal hier ein Bild vom Badezimmer. Also das haben die Polizisten im Badezimmer gefunden. Was siehst du drauf?
Ja, das Waschbecken ist ganz blutverschmiert. Mhm. Der Boden war auch ganz verspritzt mit Blut.
Ja, also man sieht wirklich, das ist nicht wenig Blut, was da rumliegt, ne? Zeig dir auch mal ein Bild, wie die Türe geöffnet wird. Kannst du Alex mal sehen?
Ah ja, ja, der sieht eigentlich aus wie ein Junkie. Also so typisch ausgemagert, tief eingefallene Augen. Ja.
Ja, man erkennt hier auch noch
man erkennt eigentlich, dass das ein gut aussehender Mann war.
Er ist auch ein gut aussehender Mann. Man erkennt halt hier auch noch die Schnittverletzungen, so, die er überall im Gesicht hat. Ne? Nicht so gut, aber die Bildqualität ist nicht so gut.
Ja.
Genau, und da gehen die Polizisten jetzt rein und vernehmen die beiden. Ich möchte bitte reinkommen, sagt Ed vorsichtig. Der hagere Alex öffnet die Türe. den Arm immer noch in die Bandage gelegt, führt er ihn die Treppe hoch. In getrennten Zimmern redet Ed behutsam mit Alex und Jordan. Alex sitzt im weiten weißen T-Shirt vor ihm und versucht verzweifelt, mit Platzwunde am Kopf zu erklären, dass die beiden sich nur gestritten hatten, da sie so gestresst seien und dass niemand absichtlich verletzt wurde. Alex, bist du dir 100% sicher? Fragt Ed. Ja, ich bin mir zu 100% sicher, antwortet Alex, der sich immer wieder mit seiner Hand durch die Haare fährt. Während dem Gespräch zeichnen Kameras auf, wie Jordan reinkommt und das Baby im Arm hält. Ist es okay, wenn ich kurz reinkomme und ihre Windeln wechsle? Ed erzählt, dass er immer wieder versucht, auf Alex Augenhöhe zu bleiben. Er hat sich mit ihm verbunden gefühlt, weil er ebenso ein Mann in seinem Alter war. Ich dachte nur, ich muss ihn hier aus dieser Umgebung rauskriegen, damit er mir wirklich erzählt, was hier los ist. Alex, zieh dich bitte an, wir fahren zur Polizeistation und möchten noch ein bisschen weiter mit dir reden. Jordan schaltet sich ein. Aber Alex, du kommst dann doch heute Abend wieder zurück, oder? Ja, ich denke schon, antwortet Alex leise. Und müssen Sie nicht auch mit mir reden? Nein, Jordan, zumindest gerade noch nicht. Wir kommen auf dich zurück. Im Auto angekommen, guckt Ed Alex ernst an. Alex, du musst reden. Ihr braucht Hilfe. Du brauchst Hilfe und auch sie braucht Hilfe. Nein, es ist alles gut. Ich verletze mich selbst. Hör mir zu, Alex. Ich mache jetzt die Kamera aus. Du bist in Sicherheit. Nur wir beide. Alex senkt seinen Kopf. Und nach all den Jahren fällt der Satz, wenn auch still und kaum zu hören. Ja, es war sie. Diese Worte veranlassen die Officer erneut in das Haus zu gehen, in dem sie Jordan vorerst zurückgelassen hatten. Einer der Officer bleibt an Alex Seite im Auto. Jordan reagiert ruhig auf die Nachricht, dass sie vorläufig festgenommen wird und der Polizei mit aufs Revier folgen muss. Ja, yeah, that's fine, antwortet Jordan. Währenddessen wird Alex erneut ins Krankenhaus eingeliefert, um seine zahlreichen Verletzungen erneut zu behandeln und zu dokumentieren. Den PolizistInnen teilt der diensthabende Arzt mit, dass sie Alex zum genau richtigen und letzten Zeitpunkt gefunden hatten. Alex' Werte und sein Allgemeinzustand hätten in den nächsten Tagen zu seinem sicheren Tode geführt. Nach der Behandlung wird Alex bis zur Vernehmung in einem Hotel untergebracht. Auf dem Weg dorthin holt ihm einer der Police Officer bei einem bekannten großen Schnellimbiss etwas zu essen. Er erzählt den Police Officern, dass dies das beste Essen sei seit langem. Mehrere Monate habe er nichts mehr Warmes zu essen bekommen. Alex erinnert sich, dass er morgens beim Aufwachen im Hotel sofort an Frühstück denken musste und er sich wie ein König fühlte. Er schaute auf den Bedford River, trank einen Kaffee und aß leckere warme Brötchen. Ihm war es egal, dass um ihn herum gestriegelte Geschäftsleute saßen und er mit Narben im Gesicht und Bandagen um die Gliedmaßen dort saß und sich das erste Mal frei fühlte. In den nächsten Tagen werden Alex und Jordan getrennt vernommen. Alex, erzähl mir, warum du dich nie gewehrt hast, will der Officer wissen. Ich wollte sie einfach nicht verletzen. Wenn ich mich gewehrt hätte, hätte ich ihr vielleicht wehgetan. Warum bist du nie zur Polizei gegangen oder hast jemandem erzählt, was sie dir antut? Ich dachte, vielleicht würde sie sich noch ändern und eines Tages würde alles gut werden. In der Zwischenzeit hat Jordan einige ihrer Taten zugegeben. Als die Polizistin sie damit konfrontiert, bejaht sie die Qualen, die sie Alex zugefügt hat. Manchmal habe sie ihn aber nur mit dem Messer gestreift. Die Polizistin erklärt ihr, dass das nicht sein kann, weil Alex Verletzungen gut dokumentiert und sichtbar sind. Weiter fragt die Polizistin, ob Jordan jemals unter einer psychiatrischen Erkrankung wie Depression oder einer Wochenbettdepression gelitten hat, was Jordan sofort verneint. Als Alex bei den Ermittlungen gefragt wird, was er jetzt über Jordans Taten denkt, antwortet er, ich möchte einfach nicht mehr von ihr verletzt werden. Bei ihrem Prozess im April 2018 bekannte sich Jordan der vorsätzlichen Körperverletzung und der schweren Körperverletzung für schuldig und wurde zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Im Juni 2018 stellte das Berufungsgericht nach einem Antrag auf Anwendung der Regelung für unangemessene milde Strafen fest, dass ihre Strafe zwar zweifellos sehr milde, aber nicht unangemessen war. Und sie wurde von einer Erhöhung ihrer Strafe verschont. Jordan Worth weigerte sich, an der Anhörung teilzunehmen. Aber ihr Anwalt behauptet, sie empfinde Reue. Im Februar 2019 wurde berichtet, dass Jordans Facebook-Account während ihrer Haft weiterhin Beiträge über häusliche Gewalt von Männern enthielt, die darauf hindeuten, dass sie glaubt, das Opfer zu sein. Übrigens, die Facebook-Seite existiert immer noch. Ich habe mir das mal angeguckt. Also sie hatte halt dann sowas gepostet, so, was bist du für ein Mann, wenn du deine Frau schlägst? Also quasi auch so, ne, häusliche Gewaltstatistiken an Frauen und sowas. Also alles quasi umgekehrt, als ob sie das Opfer halt gewesen ist. Es wird vermutet, dass jemand die Links in ihrem Namen geteilt hat, da es Gefangenen verboten ist, ihre Facebook-Konten zu aktualisieren. Im Januar 2022 begann Worth jedoch zum ersten Mal seit 2018 wieder Bilder von sich auf dem Konto zu teilen, was darauf hindeutet, dass sie nach Verbüßung der Hälfte ihrer Strafe entlassen wurde, was im Vereinigten Königreich automatisch und in 90% der Fälle von Inhaftierungen geschieht. Übrigens war Jordan Worth die erste Frau in Großbritannien, die wegen häuslicher Gewalt ins Gefängnis kam. Und auf dem neuen Profilbild sieht man auch, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Und sie macht auch immer noch Posts über häusliche Gewalt an Frauen. Und Alex, der lebt jetzt aber mittlerweile mit seinen zwei Kindern. Also der hat das Sorgerecht von TJ und Iris. Und ich kann dir mal ein Bild zeigen, wie Alex normalerweise aussieht. Spielt auch wieder Fußball und hat sich auch er hatte ein Tattoo von Jordan gehabt, was man auch vermutet, dass sie gezwungen hat, also ihn dazu gezwungen hat, dass er sich das tätowieren lassen soll. Und das ist Alex heute. Er ist ein ganz anderer Mensch, ne?
Oh ja, ich hätte die Haare mir viel dunkler vorgestellt.
Man erkennt den gar nicht, ne? Wenn der halt fit und gesund aussieht. Ja, Alex setzt sich wohl auch für Opfer oder Betroffene von häuslicher Gewalt ein und ist auch Fußballtrainer. Mit seiner Fußballmannschaft setzt er sich auch dafür ein. Ja, ich habe den Fall genommen. Wir sprechen ja ganz oft über Gewalt an Frauen, was auch sehr wichtig ist, weil die meisten Taten ja wirklich an Frauen passiert. Aber ich fand es einfach mal ganz interessant, auch einen Fall mit Männern zu betrachten. Ist ja quasi eigentlich, also es ist ja vom Prinzip her so von den Manipulationen dasselbe.
Ja, ich finde es ganz gruselig. Also es gibt wenig Sachen, wo ich sage, mir ist das zu heftig. Das ist so ein Fall, wo ich zwischendurch dachte, boah, eigentlich, wenn es jetzt ein anderer Podcast wäre, würde ich wahrscheinlich ausschalten.
Wegen der Qualen, die der da erleben muss.
Ja. Ich finde es wirklich ganz fies. Also ich meine, natürlich wusste ich von vornherein, worum es geht, und man ist ja dann, geht ja mit einer gewissen voreingenommenen Wahrnehmung dann an die Sache, aber das erste Mal, wo so meine Alarmglocken geleuchtet haben, war, als du erzählt hast, du hast zuerst gesagt, dass Jordan auf den Alex so sehr selbstbewusst wirkt und ja, halt wie so eine, einfach wie eine selbstbewusste junge Frau, weiß, was sie will, etc. pp. Und dass aber eine Freundin von Alex gesagt hat, dass sie eigentlich eher schüchtern und zurückhaltend wirkt. Und das ist, finde ich, nie ein gutes Zeichen, wenn sich für eine Partnerschaft jetzt generell, wenn sich Menschen im Umfeld desjenigen anders verhalten, wie oder die Wahrnehmung des Umfelds eine andere ist als die Wahrnehmung desjenigen, der mit der Person zusammen ist. Oder dass es zumindest so konträr ist wie diese beiden Beschreibungen. Weißt du, was ich meine?
Ja, vor allem, das ist ja auch super schwer, dann als Freund was dagegen zu sagen, ne? In diesem Verliebtheitsstadium, da kannst du eigentlich nur, ne, wie der Parker das immer wieder gemacht hat, den Kontakt versuchen aufrechtzuhalten, ihm zu fragen, ne, wie geht's dir, an ihn zu denken und ihn auch zur Seite zu nehmen und zu sagen, ich glaube, die ist es nicht für dich.
Ja, ich finde es, mich würde interessieren, wie genau das passiert ist, dass er auf einmal doch mit ihr mitgegangen ist, weil, also,
dass er mit ihr ausgezogen ist.
Ja.
Ich glaube zu 100% daran, also sagt er das auch in der Doku, sein Sohn. Der wollte seinen Sohn nicht allein lassen. Ich glaube auch, dass er im Hinterkopf wusste, die Alte ist ein bisschen...
Bestimmt.
Ne, und dann gesagt hat, okay, ich beiß in diesen Apfel und zieh mit. Ne, das muss ja auch mal reinziehen, dass sie dann schwanger da ankam und dann gesagt hat, hier bin ich. Ne, das ist ja auch so ein perfides Spiel. Dann ziehe ich mich wieder zurück, dann komme ich wieder. Das ist ja auch schon, also finde ich sehr krass irgendwie.
Du hast gesagt, dass er einen Zwillingsbruder hatte. Wie hat denn der reagiert? Weil normalerweise sagt man ja, dass Zwillinge so ein sehr, sehr starkes Band miteinander haben. Und
der kommt in der Doku nicht so krass vor. Also der hat schon, also wird schon ein bisschen erzählt, dass sie miteinander so ist. Also waren, aber es kommt mehr der Parker, dieser beste Freund von ihm.
Okay.
Der wirklich sagt, dass er so ein immer gefühlt hatte, dass es ihm nicht gut geht. Und halt die Mutter, ne? Ja. Mutter und der Opa.
Ich finde, das ist halt so für das Umfeld auch total schwer, weil, also ich dachte die ganze Zeit, wenn das meinem Kind passiert, ich würde da, also wenn ich da vor der Tür stehen würde, als Opa und als Tante, weil, wüsste ich nicht, beziehungsweise als, vielleicht als Vater, wüsste ich nicht, ob ich mir den einfach schnapp und mit ihm.
Ja, aber die wussten.
Aber dann, was zieht das für Konsequenzen
nach sich?
Genau,
die wussten ja auch nicht, wie ist es da, ne? Kann es vielleicht wirklich sein? Die hat das ja alles so, ne, mit den Facebook-Accounts, die dachten ja wirklich, es ist Alex, der schreibt und der will nichts mehr mit uns zu tun haben. Ne? Also.
Ja, weiß auch dann nicht, ist er vielleicht drogenabhängig und dreht ab oder hat er eine Psychose und dreht ab und. Ja.
Ja, die mussten halt auch behutsam vorgehen, ne? Du hast ja auch immer Angst, verliere ich mein Kind dann wieder, wenn ich das und das mache, ne?
Ja, trotzdem erstaunlich, wie so ein Mensch es dann trotzdem schafft, nach Hilfe zu rufen. Also diese paar Male, wo er das geschafft hat, das hat ihm ja letztlich das Leben gerettet.
Ist auch ganz berührend, wo der Ed Finn, das sind, man merkt so wirklich, das sind zwei Männer im selben Alter, die so aufeinander getroffen sind. Ich glaube, das ist eine sehr glückliche Begegnung für den Alex war, weil, wie gesagt, er stand nur noch 10 Tage vor seinem Tod. Der war ja wirklich abgemagert. Ja. Verbrennungen, ich weiß nicht, inwiefern man da auch vielleicht an irgendwie einen Infekt oder so sterben kann. Ich weiß nicht.
Ja, das wird wohl nicht so geil sein. Das ist aber auch generell so der Allgemeinzustand. Wenn du so viele Wunden hast, dann ist der Körper ja auch permanent im Stress, das irgendwie zu kompensieren.
Ja, natürlich, vor allem Brandwunden auch. Du hast doch mal von deinem Freund erzählt, der sich eine Wärmeflasche wo die das auch so abreiben mussten.
Auf die Jeans gekippt,
Muss so schlimme Schmerzen sein.
Ja.
Kochendes, heißes Wasser. Ich habe natürlich auch versucht, ein bisschen was über ihr Mental Health Profil, sage ich mal, herauszufinden. Ich habe nichts gefunden, aber wir können es uns ja alle ein bisschen wieder zusammenreiben. Wir müssen uns nur die Fälle von häuslicher Gewalt angucken, dass da ganz oft Personen mit sind, die so Kontrollprobleme haben, narzisstische Persönlichkeitsprobleme haben, krankhaft, eifersüchtig sind.
Was ich wirklich schlimm finde, ist, dass die Strafe so mild ausgefallen ist.
7 Jahre ist
ja. Nee, 3,5.
Ja. Also 3,5 Jahre, ja. Sie wurde zu 7 verurteilt und ist nach 3,5 Jahren wieder rausgekommen.
Eigentlich hätte die irgendwie 10 bekommen müssen, das in der Psychiatrie und danach ab in Sicherheitsverwahrung, wenn sie sich nicht therapieren lässt.
Die hätte ihn halt fast ermordet, ne?
Ja.
Und man weiß halt auch nicht, wie, ne, also wie geht die mit dem neuen Typen um? Keine Ahnung. Also als ich dann die Bilder von ihr mit dem neuen Partner gesehen habe, habe ich gedacht, Jesus
Christ. Das ist dieses alte Phänomen, dass so Straftäter und Straftäterinnen immer die Leute anziehen.
Ja, ich meine, vielleicht hat sie sich auch dort geändert, aber keine Ahnung.
Ja. Wenn sie den Neuen nicht umbringt, wird sie irgendwelche anderen Verhaltensmuster zeigen, die krankhaft sind und die...
Also man konnte halt auch tatsächlich nicht beweisen, dass Alex ihr irgendwas angetan hat. Das hat sie am Ende noch so ein bisschen auf ihrer Facebook-Seite dastehen lassen, als ob er auch was gemacht hätte.
Ja, nö.
Aber man kann sich im Internet, die hat auch Alex Giel hochgeladen mit der BBC, die Verletzungen von ihm ansehen. Das ist krass. Überall Schnitte an den Beinen, die Brandblasen an den Armen, das ist schon echt übel.
Weiß man denn, wie es ihm so geht?
Also klar, er sagt bis heute noch, ne, er fängt jetzt erst langsam an zu verstehen, warum er nicht einfach gegangen ist. Also er lernt zu verstehen, wie das ist, wenn Leute einen manipulieren, ne, so die Kontrolle über einen haben und so langsam ihn entmündigen und auch ne, dieses perfide Spiel dahinter, sodass er wirklich keine Chance hatte eigentlich, dass es nicht seine Schuld war, dass er geblieben ist. Das hatten wir ja schon so oft hier in dem Podcast, ne, dass wir darüber geredet haben, dass das nicht so leicht ist.
Ja, ich finde, der Fall zeigt das ganz gut, weil halt diese Motivation mit den Kindern so dahinter steckt.
Genau.
Also es gibt immer irgendwie einen Grund, weswegen die Leute bei den Tätern oder in dem Fall den Täterinnen bleiben.
Ja.
Und ich habe das, bitte korrigiere mich da, aber oft kommen mir die Leute eigentlich wie eher fürsorgliche Menschen vor, die dann...
Ja, hat er auch selbst gesagt, die ist kümmernd und fürsorglich.
Nee, der Alex selber.
Ach so, der Alex selber.
Dass er so mitfühlend eigentlich ist.
Ja, hat er auch gesagt, ich will dir nicht wehtun, ne?
Das ist das, also das ist ja das, wo man es so am besten sieht, wie der Alex tickt, wie manipuliert der wurde und wie seine Partnerin tickte. Weil die hat ihn ja wirklich lebensgefährlich
verletzt
oder zumindest ihn so weit getrieben, dass er in Lebensgefahr stand. Und dass er dann so eine Aussage macht, ist schon krass, weil normalerweise ist ja der Instinkt, wenn dir jemand kochendes Wasser überkippt, dann wehrst du dich mit allen Mitteln, die dir in dem Moment zur Verfügung stehen.
Ja, ich glaube, er wusste, wenn er sich wehrt, wird es halt nur noch schlimmer.
Das nee, aber also ich sag, wenn,
so,
wenn dir jemand,
körperlich, ja,
der dich nicht manipuliert, dir körperlich wehtut, dann wehrst du dich mit körperlicher Gewalt.
Ja, ja, einfach aus Reflex, meinst du?
Aus Reflex, ja, aus Überlebensinstinkt. Und der war ja völlig...
Aber der war das, glaube ich, das klingt jetzt hart, so gewohnt, dass es so ist.
Ja. Du sagst es ja auch, jetzt hast du es ja nachgezeichnet, dass das langsam anfängt und dass das erstmal nur mit Worten passiert. Und dann irgendwann fängt sie halt an und nimmt ihm physisch Dinge weg und dann greift sie ihn halt an.
Die sogenannten Red Flags.
Ja, ja. Ich dachte am Anfang direkt, was war das?
Mit dem Mädel auf der Party oder mit der Kleidung, was er nicht anziehen soll. SIM-Karte.
SIM-Karte, genau.
Ja, das ist schon, ja.
Dass er die Nummer ändern soll und so.
PlayStation weg. Auch, dass er jeden Tag mit ihr zur Uni gehen musste. Keine eigene Arbeit mehr. Der war schon so, ne, komm, ich zieh mir den Zahn selber, dann habe ich nicht so viel Stress.
Ja, tut mir wirklich im Herzen weh.
Ja, mir auch.
Vor allem, dass die Alte nach 3 Jahren raus darf und er hat sein ganzes Leben halt jetzt damit zu kämpfen.
Ja, das ist, glaube ich, ein richtiger...
Weil das ist ja nicht getan mit ein paar Jahre Therapie und ich arbeite das auf. Das sind ja wirklich tiefe Verletzungen, die so jemand seelisch erleidet.
Ja,
klar. Und körperlich. Also man weiß ja auch nicht, was er dafür Folgen von sich trägt.
Man sieht auf jeden Fall auch die Narben ganz extrem. Und man weiß auch, jeder, der so eine heftige Narbe hat, weiß ja auch, dass die auch nochmal wehtun können nach einer Zeit oder so, ne? Ja. Aber es ist ganz, ganz schön, am Ende der Doku zu sehen, wie liebevoll er auch mit seinen Kindern ist. Und ich glaube, das ist auch das Beste, was den Kindern passieren konnte.
Ja, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Weil die wären größer geworden. Ich meine, auch Kinder in dem Alter bekommen schon viel mit.
Ja, und die Mutter ist ja auch keine liebevolle Mutter gewesen.
Nee.
So ein Kind bekommt das mit, wenn das nur aufgesetzt ist.
Ja, und die Kinder würden ja auch irgendwann mitbekommen, dass dass sie den Vater quält.
Ja.
Selbst wenn sie die nicht quält, das ist ja auch schon eine Form von Kindesmisshandlung, wenn Kinder ansehen müssen, dass jemand im Haushalt Gewalt erfährt.
Ja.
Das ist mein Stichwort. Wir reden ein bisschen über häusliche Gewalt. Ich habe ein paar Zahlen, Daten, Fakten dabei.
Aha.
Laut der kriminalstatistischen Auswertung zur Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamtes wurden 2020 insgesamt 148.031 Menschen in Deutschland Betroffene von Partnerschaftsgewalt. 2019 waren es 141.792.
Nur kurz mal so zur Einordnung, das sind so abstrakte Zahlen. Landeshauptstadt Saarbrücken hat so ungefähr so viele Einwohner. Also das ist schon eine ganz relativ große Stadt. So viele Leute sind das.
Die Dunkelziffer ist aber vermutlich höher, denn in vielen Fällen werden die Straftaten nicht zur Anzeige gebracht. Meist aus Angst oder Scham. 4 von 5 Betroffenen von häuslicher Gewalt sind Frauen. Laut dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend wird etwa jede 4. Frau mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner.
Auch da nochmal, es gibt 10 Millionen Frauen in Deutschland. Das heißt, irgendeine wahrscheinlich so 2-stellige Millionenzahl in Deutschland an Frauen hat Gewalt durch ihren Partner erfahren. Das sind das ist dann so eine Stadt in der Größenordnung von, keine Ahnung, London oder Paris oder so. Das sind gigantische Zahlen.
Ja, ich meine, jeder kennt ja auch in seinem Bekanntenkreis jemanden, der so eine Geschichte hat. Ich denke, jeder kennt einen persönlich, der so eine Geschichte hat.
Ja, es muss ja auch gar nicht so krass sein wie da. Es reicht ja auch schon ein niedrigeres Level, um
Manipulation,
davon,
ne, oder irgendwie sowas zum Sex gezwungen oder so. Okay, das ist nichts Niedriges, das ist fucking Vergewaltigung.
Ja,
nee, aber so, ne, komm, wir machen das jetzt so. Was viele denken, ja, es war ja nicht so schlimm, aber eigentlich war es schlimm. Und zwar Gewalt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das klang jetzt komisch, wie ich das gesagt habe, ne?
Nee, okay. Ich glaube, man versteht das. Nee, aber auch allein so, es gibt ja auch so Partner, die den anderen klein halten.
Ja, natürlich, das gibt es so häufig.
Und das ist auch nicht okay.
Erinnerst du dich an den Flughafen, wo wir auf die Azoren geflogen sind?
Boah.
Das war so schlimm.
Das war so schlimm.
Da hat ein Mann seine Frau so
ekelhaft zusammengeschissen.
Wie ein Kind mit der geredet, so bist du zu doof dafür?
Ja.
Schlimm.
Und man kann da halt, also wir standen 5 Meter daneben, man kann da in dem Moment auch nicht einschreiten, weil man weiß, die kriegt es dann danach noch schlimmer ab.
Ja.
Fand ich ganz schwierig umzugehen.
Das war echt eine komische Situation, weil man ist dann auch selber so in der Starre. Ich habe es dir erzählt, ich war gestern bei meiner Friseurin gewesen, bin aus dem Auto ausgestiegen und vorm Kinderarzt stand ein Mann mit seiner Frau und der hat die übelst zusammengeschissen. Und ich dachte in dem Moment, was mache ich? Rufe ich jetzt einfach direkt die Polizei? Aber in dem Moment dachte ich, ich weiß nicht, ob es das Richtige war, aber ich habe gedacht, ich gehe jetzt, mein Impuls war, ich will mich zu dieser Frau hinstellen. Das war mein Impuls gewesen. Ich habe mich einfach nur zu ihr hingestellt und habe auch dem Mann gesagt, ich will ihn gar nichts, ich will einfach nur hier kurz stehen bleiben. So, weil du willst ja auch nicht, dass dann der Typ eskaliert, so. Und dann ist der Mann halt schreiend mit dem Kind abgehauen von ihr und ich habe die Frau angeguckt und habe gesagt, wenn sie möchten, hole ich ihnen Hilfe. Und dann hat man gesehen, der Mann ruft sie und sie hat nur so leise gesagt, ich will gerne Hilfe und hat nur so ein leise Zeichen zu mir gemacht. Dann kam der Mann halt auf sie zu, bin ich in Handyladen rein, weil ich hatte ja, mein Handy wurde, naja, es wurde nicht gestohlen, ich habe es verloren und dann wurde es geklaut, egal, andere Story. Und dann habe ich denen halt gesagt, können Sie bitte die Polizei anrufen, ich habe kein Handy. Bin zurück, weil die auf einmal unterwegs waren, komm in den Fotografenladen rein. Ja, sie sind jetzt mit denen weggegangen, wir haben die Polizei jetzt nicht mehr angerufen. Da habe ich mir nur an den Kopf gefasst. So, dann bin ich der Frau hinterhergelaufen, der Mann stand weiter vorne. Was ich dann gemacht habe, war, ich habe die Frau gefragt, darf ich Hilfe zu ihnen nach Hause schicken, wenn sie jetzt gehen? Also ich habe die halt nicht unter Druck gesetzt, dass die bei mir bleiben muss, sondern gesagt, okay, sie können mitgehen, aber möchten sie noch Hilfe? Wir können die ja auch zu ihnen gleich nach Hause schicken. Wo gehen sie denn jetzt hin? Dann hat sie mir halt ihre Adresse und ihren Namen gesagt und dann habe ich das der Polizei weitergegeben. Keine Ahnung, ob der jetzt...
Gemacht.
Ja, ich will ja keine Medaille für oder so, aber ich will einfach Leute ermutigen, dann vielleicht auch achtsam auf sowas zu sein. Und vielleicht auch die Leute, was glaube ich auch wichtig ist, ist die Leute nicht so zu bedrängen. Du musst jetzt gehen, du musst aber jetzt von dem weg, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, wie man Betroffenen helfen kann.
Ja.
Ja, ganz gleich, ob man physische oder psychische Naturgewalt erfährt, manchmal oder meistens ist es ja auch beides, das ist strafbar und sollte immer angezeigt werden. Also wäre gut, wenn man es anzeigt oder jemandem hilft, es anzuzeigen. Wer im Falle häuslicher Gewalt die Polizei unter 110 anruft, macht nichts falsch. Die Polizei kann den Täter oder die Täterinnen der Wohnung verweisen und ein Rückkehrverbot für mehrere Tage aussprechen, wenn die Gefahr weiterer Gewalthandlungen besteht. In manchen Bundesländern kann die Polizei auch ein vorübergehendes Kontakt- und Näherungsverbot aussprechen. Dazu muss man sagen, es ist natürlich nicht so leicht, das zu machen, ne? Also sich da zu melden. Es gibt außerdem in ganz Deutschland Beratungsstellen für Betroffene häuslicher Gewalt. Betroffene Frauen finden eine Beratungsstelle in ihrer Nähe unter www.frauen-gegengewalt.de. Männer finden entsprechende Beratungsangebote zum Beispiel auf der Seite männerberatungsnetz.de. Und die Angebote dort sind auch kostenlos und die Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht. Die Polizei rät allen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, sich für eine mögliche Strafanzeige Details zu den Vorfällen zu notieren. Datum, Uhrzeit, was ist genau geschehen? Verletzungen sollten ärztlich untersucht, attestiert und fotografiert werden, damit sie für eine mögliche Strafanzeige beweissicher dokumentiert sind. Und das ist halt wirklich schwierig in so einer Situation.
Ja.
Also es ist zwar gut, wenn man das hat, aber natürlich, ne, dann hat man die Sorge, wo schreibe ich mir das auf? Sieht mein Partner das? Oder auch, bin ich überhaupt in der Lage dazu, mich irgendwo zu melden, weil ich halt unter so einer Angst stehe? Genau. Also ich will es einfach, dass man es im Hinterkopf behält. Nicht, dass es nicht wichtig ist, das nicht zu machen, aber Leute nicht zu verurteilen, wenn sie es eben nicht gemacht haben.
Ja, die Leute haben ja oft auch nicht die Kapazität, es zu machen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass...
Zu wissen,
dass, ich sag mal, sowas relativ Formloses und Einfaches schon sehr viel hilft.
Ja. Telefonische Hilfsangebote gibt es natürlich auch bei häuslicher Gewalt. Es gibt zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, aber auch das Hilfetelefon Gewalt gegen Männer. Wir werden euch das aber auch alles in die Shownotes packen. Es gibt auch den Weißen Ring, die machen ja so Betroffenenschutz, Opferschutz. Und dann gibt es natürlich auch noch für Kinder und Jugendliche die Nummer gegen Kummer. Weil ganz oft erleben natürlich auch Jugendliche und Kinder dann die Gewalt, erleben die das mit. In Apotheken kann man sich mit dem Codewort Maske19 melden, und weil oft ist es halt nicht möglich, dass Betroffene ungestört telefonieren können. Und aus Frankreich kommt die Idee, dass Betroffene häuslicher Gewalt über das Codewort in Apotheken auf ihre Situation aufmerksam machen können. Sogar dann, wenn Täter oder Täterin direkt neben ihnen stehen. Wer in einer Apotheke eine Maske 19 bestellt, signalisiert damit, dass er oder sie dringend Hilfe braucht. Die Apothekerin oder der Apotheker ruft dann unauffällig die Polizei oder notiert Name und Adresse für die Lieferung der Maske. Im Anschluss werden die Behörden informiert. Inzwischen machen auch schon einige Apotheken und Ärzte in Deutschland mit.
Ja, ist doch gut.
Ich denke mal, dass das vor allem Maske 19 vielleicht mit der Corona-Pandemie im Zusammenhang liegt, dass da halt die Leute mehr zu Hause waren und mehr häusliche Gewalt geschehen ist, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ja.
Wer häusliche Gewalt erlebt, kann allein oder mit seinen Kindern zu jeder Tages- und Nachtzeit Schutz in einem Frauen- oder Männerhaus oder einer Schutzwohnung finden, um damit der Bedrohung von zu Hause zu entkommen. Und eine bundesweite Übersicht über freie Plätze gibt es auch im Internet über Frauenhauskoordinierung oder Männergewaltschutz. Ich weiß nicht, ob du das Zeichen kennst, den lautlosen Hilfeschrei, das Handzeichen bei häuslicher Gewalt. So sieht das aus.
Ja, ich habe das schon mal gesehen.
Genau.
Das war doch jetzt aber auch schon wieder ein Jahr her. Habe ich das auch mal in den Medien gelesen, dass so jemand gerettet wurde über das Handzeichen.
Genau, Ende 2021 wurde so ein entführtes Mädchen gerettet. Also es ist quasi die Hand aufmachen, den Daumen reinlegen und dann zuklappen. Ich muss es gerade kurz mal selber machen. Das kann man sich ja vielleicht mal merken. Also das ist ja was, was man dann auch ne irgendwie am Videochat oder so dann mal kurz zeigen kann, ohne dass das jemand mitbekommt. Oder vielleicht auch ne irgendwo, wenn man irgendwo ist, der Partner auch dabei ist oder Partnerin dabei ist. Ja, natürlich fragt man sich dann auch, was ne woran kann ich denn merken, ob jemand häusliche Gewalt erlebt? Und was natürlich meistens so ist, dass es natürlich hinter verschlossenen Türen meist passiert. Ne? Man kriegt es nicht mit, aber es gibt dennoch Anzeichen dafür, dass jemand betroffen sein könnte. Zum Beispiel, wenn sich jemand aus eurem Umfeld total zurückzieht, keine Zeit mehr für Verabredung hat, immer neue Ausrede hat, warum er oder sie sich nicht mehr mit dir treffen kann. Oder jemand aus deinem Umfeld hat Verletzungen, teilweise in unterschiedlichen Heilungsstadien, also ein blaues Auge, ne, oder weiß ich nicht, irgendwo Striemen. Dann noch, jemand aus deinem Umfeld trifft ohne Rücksprache mit dem Partner oder der Partnerin keine eigenen Entscheidungen. Also zum Beispiel sowas wie, ja, weiß ich nicht, da muss ich erstmal jetzt fragen, ob ich vielleicht mit dir gleich einkaufen kommen gehen darf. Wohl dazu muss ich sagen, es gibt ja auch genug Leute, die dann ihren Partner oder Partnerin auch fragen müssen, wenn die mal abends rausgehen dürfen. Was ja, es ist ja auch eine Form von Gewalt eigentlich. Es ist eine Form von Gewalt, es ist Unterdrückung.
Absolut.
Ja. Jemand aus deinem Umfeld hat plötzlich kein eigenes Geld mehr zur Verfügung, wie das auch hier bei Alex der Fall war. Damit will man natürlich die Leute ja auch ihre Autonomie nehmen, würde ich mal denken. Ne? Geld ist ja auch Freiheit.
Vor allem die Möglichkeit nehmen, sich zu entfernen von der Person.
Ja, Zugtickets, Bahntickets.
Weil du kannst keine eigene Wohnung nehmen, wenn du kein eigenes Geld hast.
Ja. Jemand aus deinem Umfeld leidet zum Beispiel unter Angst- oder Panikattacken oder anderen psychischen Problemen. Kann ja auch sein, dass man das merkt und dann denkt, vielleicht liegt das daran, wenn man schon ein komisches Bauchgefühl hat, zum Beispiel bei dem Partner oder Partnerin. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie man Betroffenen helfen kann, wenn man vermutet, dass häusliche Gewalt vorliegt. Wichtig ist natürlich, dass man Hilfsbereitschaft zeigt, dass man Unterstützung anbietet, verständnisvoll ist, vielleicht auch nachfragt, hör mal, kann es sein, dass, und auch wirklich vielleicht die Sorge äußern, ich mache mir Sorgen um dich. Also, dass man das wirklich ganz klar sagt. Nur zur Seite nehmen, vielleicht auch, dass man ungestört ist, nicht der Partner gerade dann daneben sitzt oder Partnerin, wo man das vermutet. Denjenigen ernst nehmen, vielleicht auch ne aufzeigen, es kann ja sein, dass es nicht so ist, aber ich gebe dir mal hier die Hilfsmöglichkeiten mit. Also informieren die Leute darüber, wie man sich Hilfe suchen kann. Und immer bedenken, dass man sich aus einer gewalttätigen Beziehung nicht so leicht lösen kann. Also, dass man dann halt nicht verurteilt denjenigen, ja, der wollte ja eh keine Hilfe, so, ne?
Ja.
Wenn man das nicht sofort kann. Das ist, glaube ich, am allerwichtigsten.
Ja, ja.
Und da natürlich kann man natürlich auch immer, wenn man wirklich was sieht, Sachen der Polizei melden oder dem Jugendamt melden, wenn Kinder involviert sind. Kann man natürlich immer machen. Ja, Möchtest du noch was generell zu dem Thema sagen? Ich glaube, das war so...
Nee, ich glaube, das ist gerade alles gesagt.
Ich wollte auch mit Absicht nicht auf diesen geschlechtsspezifisch Männer und Frauen häusliche Gewalt eingehen, weil ich glaube, es muss allen bewusst sein, dass es mehr Frauen sind.
Ja, deutlich.
Deutlich mehr Frauen, dass darauf halt auch der Fokus wichtig ist, weil es kommt ja dann immer, ja, aber Männer erleben auch, ja, erleben sie und es ist auch super schlimm und da wird dann auch kein Unterschied mehr zwischen den Geschlechtern gemacht. Aber man muss halt wirklich ein Auge drauf haben, dass es meistens Frauen sind, die das erleben. Und ich glaube, 84% der Täter sind immer männlich. Ich habe auch eine Studie gelesen, da gab es so und so viele Mordopfer, ich glaube 114 in einem Jahr, was 2021, warte, ich gucke es mal kurz nach, ja. Also 113 Frauen und 14 Männer sind 2021 Opfer von Partnerschaftsgewalt mit tödlichem Ausgang geworden. Ne? Also 113 Frauen und 14 Männer, das überwiegt ja schon deutlich. Ja, aber nichtsdestotrotz, achtfache. Das ist egal, man sollte es halt immer ernst nehmen und darauf aufmerksam machen. Ich hoffe, das haben wir mit der Folge auch ein bisschen geschafft nochmal.
Ja.
Ja, dann sind wir schon am Ende mit unserem heutigen Fall. Ich habe noch ein Update für euch zu dem Fall Graham Dreyer, beziehungsweise Raffi hat ein Update für euch. Folge Elaine O'Hara.
Vorsicht.
Folge 2.
Vorsicht, politisch unkorrekter Aussage. Der
Folge Spoiler Alert. Ne?
Der Pimmel bleibt im Knast.
Der Pimmel bleibt im Knast. Habe ich gerade Folge anstatt Vorsicht gesagt?
Also sein. Er hat ja für alle, die so ein bisschen mit dem Fall vertraut sind, andersrum. Ein wichtiger Beweis, dass der eben die Elaine O'Hara umgebracht hat, waren seine Telefondaten. Und dagegen ist er halt vorgegangen von einem EU-Gericht. Die EU hat wohl auch zu Recht in der Vergangenheit mehrfach solche Fälle zurückgewiesen und gesagt, das ist, man kann nicht einfach hingehen und die Standortdaten abrufen. Da gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen, die da greifen müssen und die haben nicht gegriffen. Daraufhin wurden eben diese Telefondaten quasi nicht mehr zugelassen in dem Urteil, aber das Gericht hat halt beschlossen, dass es genug andere Beweise gibt und er bleibt im Knast.
Die gibt's ja auch.
Genau.
Gott sei Dank. Folge 2, Open Case of Crimes. Genau. Elaine O'Hara. Ja, dann gibt's jetzt noch einen kleinen Ausblick 2023 von uns.
Jawohl.
Also, was wir noch einmal sagen müssen, vielen, vielen Dank für eure unfassbar lustigen Oman-Es, die ihr uns schon gesendet habt. Bitte, bitte hört nicht auf damit. Ihr könnt uns immer noch bis übernächste Woche, haben wir es jetzt verlängert, eure Oman-Es des Jahres 2022 zusenden. Schreibt uns darüber am besten über Instagram bei ofenkäsecrimes mit AE eine Nachricht. Wir wollen eure peinlichen Stories. Wir wollen eure Fremdscham-Stories. Wir wollen es dirty und hot. Natürlich werden wir eure Namen, also die Stories werden wir natürlich vorlesen, weil wo bleibt da der Spaß, wenn wir das nicht teilen dürfen. Aber wir werden natürlich nicht, wir schwören, eure Namen sagen.
Ja.
Und es gibt ja auch was zu gewinnen.
Jawohl.
Die beste Story gewinnt das Guilty Pleasure
Paket.
Ofenkäse Crimes Paket. Genau. Ja, Raffi wird euch im neuen Jahr mit einer Neujahrsfolge begrüßen.
Jawohl.
Er ist mal wieder dran. Vor Weihnachten gibt's noch eine kürzere Folge von mir. Dann gehen wir in den verdienten Weihnachtsurlaub. Und ich würde sagen, jetzt folgt unsere Special Category Guilty Pleasure. Ich frage dich nicht, ob du eins dabei hast, Raffi.
Ich wusste gar nicht, dass wir es machen heute.
Du weißt immer, dass wir es machen.
Aber wir machen ja selten Guilty Pleasure.
Hast du denn Omane dabei?
Nö.
Hast du denn Overrated, Underrated dabei?
Nee.
Aber du wusst schon, dass eine Kategorie kommen wird.
Ja, okay. Dann mach mal Guilty Pleasure
Kategorie. Raffi ist krank. Du kannst dir schon mal ausdenken, die Kategorie ist Camping.
Oh.
Okay. Ich kann meins zuerst erzählen, während du überlegst.
Ja, mach deins zuerst.
Also, mein Guilty Pleasure ist, wenn man zu Hause ist und Sehnsucht nach Urlaub hat. Raffi weiß schon, was kommt.
Du hast das schon mal hier im Podcast erzählt.
Habe ich das gemacht?
Yes.
Sich den Schlafsack zu nehmen? Habe ich das schon mal erzählt?
Ja, hast du schon mal erzählt.
Okay, dann ist mein Guilty Pleasure aber nasser, modriger Zeltgeruch.
Wie kann das denn? Okay, ich lasse das einfach stehen,
das
Leute.
Das ist so Independent-Feeling.
Ja, ist okay, ist okay.
Weißt du noch, als wir in
mein
Irland...
Mein Guilty Pleasure ist...
So, Entschuldigung, ich erzähl's gleich.
Nee, erzähl's.
Willst du nicht?
Doch, erzähl's.
Okay. Wir waren ja zusammen im Irland-Urlaub und sind wandern gegangen. Wie oft ich auch schon erzählt habe, diesen Irland-Urlaub, die denken auch, naja, egal. Und dann hatten wir so eine Tüte, wo alle dreckigen, feuchten, durchschwitzten...
Oh, die war heftig.
...Unterhosen drin waren, weil man hatte die ja auch beim Wandern dann zwei- oder dreimal an, weißt du, so gewendet.
Nee, die, wir haben die nicht gewendet, Kathi.
Ich habe meine Unterhosen gewendet.
Ja, okay. Ich nicht. Ich habe meine ausgewaschen, so wie das normale Menschen
tun. Ich habe die auch ausgewaschen, aber dann halt gewendet. Hand hoch, wer von euch schon mal eine Unterhose gewendet hat. Hast du noch nie eine Unterhose gewendet?
Nee. Das geht außerdem bei, wenn die so vorgeformt sind, ist das schwierig, die zu wenden. Außerdem, wenn du halt eine Boxershort zum Beispiel wendest und die Knöpfe dann innen sind, no good.
Ja gut, das ist halt bei mir nicht. Aber das waren auch so special Wanderunterhosen, die auch dafür gemacht waren, die zweimal zu tragen. Auf jeden Fall haben wir die dann, es war ja immer so leicht feuchtes Klima. Also nicht in der Unterhose, sondern...
Am Ende haben wir die nicht mehr gewaschen, sondern in eine Tüte getan und dann hat die halt gemockt. So.
Naja, na, du hast, Mann, du musst die Spannung aufbauen. Wir haben halt diese Tüte aufgemacht und daraus kam halt der Geruch von Mordor. Heißt es Mordor?
Ja.
Ich habe es diesmal richtig gesagt.
Okay.
Das ist nicht mein Guilty Pleasure. Aber dieser modrige Zeltgeruch, den finde ich schon ein bisschen erotisch.
Ich weiß gar nicht, ob ich ein Guilty Pleasure Camping habe. Ich finde es generell ganz gut so. Gehe ab und an ganz gerne campen.
Aber das ist kein Guilty Pleasure, Raffi.
Nee, ja, ich habe auch jetzt nicht so die eine Sache, die ich ganz gern mache beim Camping.
Ich habe noch ein Guilty Pleasure beim Campen.
Ja.
Spülen gehen in diesen Spülhallen beim Camping.
Das finde ich ultra ätzend. Dann kannst du das in Zukunft
machen.
Das
hat für mich so ein Gefühl, wenn ich da mit der Wanne hingehen muss, da denke ich, ich finde das so cool
irgendwie.
Das
finde ich ultra ätzend. Ah, ich habe ein Guilty Pleasure.
Okay.
Meine geile Luftmatratze. Ich guck dich an.
Raffi, das ist doch nichts Guilty dran.
Ja, aber ich guck dich an, weil du...
Weil ich Hüftkrämpfe hatte beim Campen. Du willst es mir einfach nur noch mal unter die Nase reiben.
Ja. Du hast bei der einen Sache gespart, wo man nicht sparen sollte.
Leute, ich habe 8 Tage von dieser Irlandreise auf so einer harten Kackmatratze. Das war keine, es war eine...
Nee, die Matratze war einfach nur, hat nicht den Boden abgefedert. Und dann hast du irgendwann so hast halt Hüftkrämpfe, dass du vom... Wir waren schön Mittagessen in einem Restaurant und du musstest rausgehen, weil du so Hüftkrämpfe hattest. Und die deutsche Familie nebendran hat schon ganz komisch geguckt.
Ich habe auf dem Stuhl richtig gezuckt mit einer.
Das
war so
gekrampft. Das war heftig und dann... Habe ich schnell auch dein Essen aufgegessen und bin auch rausgegangen.
Du warst richtig abgefuckt.
Ja, ich war
dich.
Abgefuckt. Ja.
Und dann hast du dich erbarmt, dass ich 2 Nächte auf deiner Matratze schlafen darf.
Ja.
Sonst eine Hüftdysplasie bekommen hätte.
Ja. Gut, Leute.
Gut, wir gehen jetzt am Weihnachtsmarkt. Raffi muss mir jetzt eine Dampfnudel kaufen.
Okay.
Wir sagen nur noch: Tschö, was?